Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich stelle mal die steile These auf, dass die Präsidentin der EU-Kommission jetzt nicht gerade unterbeschäftigt ist. Da kann sie sich wirklich nicht um alles selber kümmern. Deshalb kratzen sich auch so manche verwundert den Kopf, dass sie das Thema Problemwölfe jetzt quasi zur Chefinnensache macht. Ja, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. In diesem Monat jährt sich der tragische Tod von Dolly, dem Pony der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, gerissen von einem Wolf. Dolly wurde nur 30 Jahre alt. Und außerdem haben wir noch das hier in der Tag. Der erzwungene WM-Kuss hat Konsequenzen. Also ja, jetzt nicht so krass für den, der übergriffig war. Rubiales ist immer noch im Amt. Aber es tut sich was. Der Tag am 6. September 2023 mit Sarah Zerback. Hi. In Deutschland ist der Wolf ja schon längst zum Politikum geworden. In Sachsen gibt's darum immer wieder Ärger, in Brandenburg, in Niedersachsen. Vorhin hat mir beim Mittagessen ein Kollege erzählt, dass er regelmäßig einen in Köln-Ehrenfeld sieht. Ja, und jetzt ist das Thema auch in Brüssel angekommen. Auf EU-Ebene, da ist es großes Thema, wenn gerade deutsche Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit einigen aus der allerersten EU-Reihe zusammenkommen. Mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Beispiel. Zur MPK in der Sonderedition. Da fügt es sich besonders schön, finde ich, dass ich darüber jetzt mit Peter Kapern sprechen kann. Peter und der Wolf. Also einmal darf ich den Witz doch machen, oder, Peter?
Och, von mir aus auch dauerhaft, Sarah. Ist ja nicht ehrenrührig, mit dem Wolf zu tun zu haben. Ist das erste Mal für mich übrigens. Du erinnerst dich vielleicht noch, das Thema Wolf war ja jahrelang für einen unserer Kollegen reserviert, Wolf Rentschke.
Stimmt,
der hat viele
lange
Beiträge und Sendungen über Wölfe gemacht.
Stimmt.
Ja, du erinnerst dich?
Ja.
Ja. Und dass ich heute meine Wolf-Premiere habe, der Wolf ist ja längst in Rente, dass ich heute meine Wolf-Premiere habe, ausgerechnet an dem Tag, an dem Wolf Rentschke Geburtstag hat,
nein,
ist doch klasse, oder?
Das weißt du, oder
doch,
hast du recherchiert?
Können wir ihm Glückwünsche schicken.
Schicken
ja.
Mal, ich hoffe, der hört
also,
der Tag.
Also herzlichen Glückwunsch, Wolf.
Alles Gute auch von mir, Mensch, der Wolf. Und die Geschichte, die geht ja so, ne? Wer die jetzt gerade nicht auf dem Schirm hat. Also Peter vergisst, das Gartentor zu schließen, obwohl sein Opa ihm das ja immer wieder eingebläut hat. Und dann kommt der Wolf und frisst die Ente. War das jetzt ein sogenannter Problem, Wolf?
Ja, wobei ich glaube, das Etikett Problem, das kriegt der Wolf noch nicht umgehängt, wenn es um eine einzelne Ente geht. Aber in der Tat steigt die Wolfspopulation in der Europäischen Union stark an. In Deutschland hat man im letzten Wolfsjahr, das gibt es tatsächlich, das läuft irgendwie so von Frühjahr bis Frühjahr, im letzten Wolfsjahr 2022-23 hat man irgendwas zwischen 1.500 und 2.700 Wölfen gezählt. Und europaweit sollen 17 bis 20.000 sein. Und die haben Hunger. Und deswegen fallen sie immer wieder über Weidetiere her und machen sich dadurch große Feinde. Und wenn sie das nachhaltig tun, ja, dann sind sie Problemwölfe.
Mhm. Ja, Feinde kann ich mir vorstellen, vor allem bei denen die Tiere gehören, ne? Also irgendwie Landwirte vor allem natürlich, ne? Da weiß ich aber und habe das natürlich in meiner Google-Recherche rausgefunden, dass da bisher ziemlich strenge Schutzregeln gelten. Das heißt also, die Wölfe dürfen bisher dann machen, was sie wollen, oder gibt's da sowas wie Notwehr?
Ja, die gibt es. Also in der Tat, da gibt es die Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie von 1992, FFH. Und darin sind einheimische, besonders schutzbedürftige Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, definiert. Und dazu zählt dann auch der Wolf. Und die dürfen in der Regel nicht geschossen, gejagt werden. In der Regel. Ausnahmen gibt es beim Wolf, nämlich dann, wenn er sich dem Menschen gegenüber auffällig verhält. Und dazu zählt beispielsweise auch, wenn er immer wieder alleine oder in ganzen Rudeln ganze Schafs- oder Ziegenherde reißt oder noch schlimmer, das Lieblingspony der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das Pony namens Dolly, das im vergangenen Jahr, und das hat die ganze Familie von der Leyen schockiert, im Alter von 30 Jahren einem Wolf zum Opfer gefallen ist.
Und da habe ich ja wiederum rausgefunden, das ist ziemlich genau ein Jahr her, ne? Aber jetzt mal ganz im Ernst. Glaubst du, da besteht irgendein Zusammenhang sozusagen in der Begründung, warum dieses Thema jetzt ausgerechnet auch bei der Kommissionspräsidentin der EU so ziemlich weit oben auf der Prio-Liste gelandet ist?
Naja, dass es auf der Prioritätenliste ganz oben gelandet ist, Da muss man noch abwarten, ob es wirklich ganz oben ist. Ich glaube, da stehen immer noch die großen wirtschaftspolitischen Themen. Aber dass das ein sehr populäres Thema ist, ja, das hat auch damit zu tun, denke ich. Denn Ursula von der Leyen, das darf man unterstellen, gehört in der Tat in Europa zum Lager derjenigen, die sagen, ja, mit dem Wolfsschutz, das ist ja eine feine Sache, aber wir dürfen das nicht übertreiben. Es gibt mittlerweile so viele Wölfe, dass er nun wirklich nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Und deswegen sollten wir die Jagd dort freigeben, wo immer wieder diese enormen Schäden angerichtet werden. Also im vergangenen Jahr sind in Deutschland zum Beispiel Ausgleichszahlungen von 600.000 Euro geleistet worden an Landwirte, die Schafe, Ziegen, Kälber verloren haben. Und bisher setzt das Schutzkonzept darauf, dass man sagt, Aufgabe der Landwirte ist es, ihre Herden vor Wölfen zu schützen, beispielsweise durch Schutzhunde oder durch Elektrozäune. Und Ausgleichszahlungen konnte man nur erhalten vom Staat für gerissene Schafe beispielsweise, wenn es tatsächlich auch diese Schutzmaßnahmen gegeben hat. Die sind natürlich teuer und deswegen sind dafür auch nochmal 18 Millionen locker gemacht worden, 18 Millionen Euro. Aber die Bauern, und die kommen heute nach Brüssel, um hier zu demonstrieren und den Ministerpräsidenten eine Resolution in die Hand zu drücken, damit die Druck auf die Kommission und auf die Bundesregierung machen, jetzt endlich den Wolfsschutz zu lockern. Die Bauern sagen, das alles mit diesem Schutzkonzept reicht nicht mehr. Wir müssen da anders zu Werke gehen und wir wollen es wenigstens erleichtert haben, dass Wölfe gejagt werden können. Nun gibt es da zwei Antwortpositionen bei diesen Forderungen der Bauern. Die eine Position ist die, sagen wir mal, der eher wolfsfreundlichen Fraktion in der Europäischen Union, die darauf verweisen, dass die Mitgliedstaaten bei der Jagd auf Wölfe durchaus Spielräume haben. Ich habe die ja eben geschildert. Und die seien eben in manchen Mitgliedstaaten noch nicht ausgereizt. Auch in Deutschland nicht. In Deutschland sind es wiederum die Bundesländer, die darüber entscheiden, ob ein Wolf abgeschossen wird oder nicht. Das heißt also, es stellt sich die Frage, ist die Kommission, die EU-Kommission eigentlich jetzt in dieser Situation der richtige Ansprechpartner? Oder müsste der Druck nicht eher Richtung Bundesländer gehen, dass die öfter mal Problemwölfe zum Abschuss freigeben? Und dann gibt es eben noch die Position derjenigen, die sagen, ja, vielleicht müssen wir es tatsächlich nochmal mit dem Schutzkonzept komplett überdenken. Die Kommissionspräsidentin steht in dem Lager. Sie hat am vergangenen Montag gesagt, dass sie jetzt nochmal ganz schnell Daten sammeln will. Bis Ende September sind die Mitgliedstaaten und Verbände aufgerufen, Zahlen über Wolfspopulationen in Europa zu schicken. Und dann will sich das ab September die Kommission genau angucken und dann bis Jahresende überlegen, ob tatsächlich am Schutzkonzept was geändert werden soll.
Aber dass sie sich da so, ich sag jetzt mal einfach engagiert oder da auch sich ja äußert und sagt, ne, ich ermutige da auch die lokalen Behörden ausdrücklich Problemwölfe abzuschießen. Ist das nicht dann doch auch so für dich als Brüssel-Korrespondent erstaunliches Mikromanagement für jemanden in dieser Position? Oder findest du das normal?
Naja, das ist in dem Sinne normal, als dass natürlich die FFH-Richtlinie eine europäische Richtlinie ist und der Wolfsschutz gehört dazu. Und dann muss die EU-Kommission natürlich auch in diesem Punkt entscheiden. Aber es kommt natürlich auch noch was anderes dazu, sagen wir mal. Dürfen wir uns ja nichts vormachen. Ich weiß nicht, ob du die letzten Wahlen in den Niederlanden noch in Erinnerung hast. Da ging es um Regionalwahlen. Und da hat ein Bauernbürgerbündnis, BBB, aus dem Stegreif es geschafft, zur stärksten Partei zu werden. Und das hat die europäische Politik, insbesondere die christdemokratische Abteilung der europäischen Politik, doch ziemlich aufgerüttelt. Und da haben die gesagt, Mensch, wenn jetzt so eine Protestbewegung, die von Bauern angeführt wird, eine solche Macht durch Wahlen erringen kann in einem wichtigen Mitgliedstaat, dann geht das vielleicht in anderen Mitgliedstaaten auch, bei den Europawahlen nächstes Jahr. Und das wollen wir doch lieber verhindern. Wir wollen dafür sorgen, dass die Bauern, so wie sie es, naja, sagen wir mal, traditionell schon überwiegend immer getan haben, weiter die Christdemokraten wählen. Und deswegen tun sie im Moment alles, die europäischen Christdemokraten, um Bedürfnisse, Wünsche der Bauern zu befriedigen, sei es beim Klimaschutz, sei es beim Umweltschutz und sei es eben beim Wolfsschutz. Und Ursula von der Leyen, das darf man nicht vergessen, gehört natürlich auch zum christdemokratischen Lager und möchte mutmaßlich gerne im nächsten Jahr wieder gewählt werden.
Ach, siehste Peter, da dachte ich mir doch, dass da noch irgendwas hintersteckt. Und wenn es nicht das Pony Dolly ist, dann ist es halt der BBB, der Bauernverband.
Ich danke siehst dir. Du, frag mich, ich erklär's dir.
Ja, so lassen wir das auch in Zukunft mit der Aufteilung. Perfekt. Peter, ich bedanke mich und schicke liebe Grüße nach Brüssel.
Bis dahin, tschüss.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Ja, ist angekommen. Luis Rubiales klebt an seinem Posten, möchte nicht zurücktreten. Jetzt ist er gerade suspendiert, von der FIFA gesperrt, aber eben immer noch im Amt, Chef des spanischen Fußballverbands. Also die weltweite Empörung über den aufgezwungenen Kuss nach dem WM-Finale der Frauen hat jedenfalls nicht gereicht, um zu sagen, das war's. Und es beeindruckt ihn bisher wohl auch wenig, dass Jennifer Hermoso jetzt Anzeige gegen Rubiales erstattet hat, wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung. Dafür muss jetzt einer gehen, der immer fest an seiner Seite stand, der nach Rubiales Brandrede zum Beispiel stehend applaudiert hat. Jorge Wilder. So oder so ähnlich spricht man es, glaube ich, im Spanischen aus. Zum Glück ist jetzt Jessica Sturmberg im Studio. Jessica, du musst mir erstmal helfen zu verstehen, warum der Mann eigentlich gehen muss. Ich habe mir die Mitteilung des spanischen Verbands da mal genau angeguckt, aber da steht was von tadellosem persönlichem und sportlichem Verhalten. Stehe ich da auf dem Schlauch oder steht da einfach nicht, warum der gehen muss?
Ich würde eher sagen Letzteres. Da steht nicht wirklich das, was sie hätten reinschreiben sollen, warum er tatsächlich gehen soll oder beziehungsweise jetzt geht. Er ist eben ein enger Verbündeter von Luis Rubiales. Das hast du ja auch gerade schon nochmal beschrieben, die Szene bei diesem außerordentlichen Kongress, wo er applaudiert hat, als eben Luis Rubiales sich zum Opfer stilisierte, also Täter-Opfer-Umkehr anwandt. Und er war einer derjenigen, die ihn da ganz klar unterstützt haben. Also insofern ist da eine Auflösung eines Männerbündnisses, die jetzt gerade auch stattfindet. Und ja, insofern das, was da steht und was wirklich gemeint ist, ich glaube, das geht ein bisschen auseinander.
Mhm. Was ich aber schon aus dem Vorgespräch weiß, ist eben, also auch der Mann, also auch der Wilder, der war vorher schon umstritten. Erklär noch mal genau, warum.
Ja, es gibt eine Vorgeschichte. Vor einem Jahr war das, da haben 15 Spielerinnen aus der Nationalmannschaft gesagt, wir können so nicht mehr weiter trainieren mit Jorge Wilder. Er und auch sein ganzes Team, sein Trainerstab, haben Methoden angewandt, die Spielerinnen ganz klar kritisiert haben. Es war übergriffig, es war eine Missachtung von den Reservistinnen zum Beispiel. Die Art der Trainingsmethode wurde angeprangert, aber eben auch überhaupt diese Art der Zusammenarbeit. Also es gab eben beispielsweise diese Berichte davon, dass wenn sie auf Mannschaftsfahrt waren, dass die Hotelzimmer nicht abgeschlossen werden durften, bis Wilder mal da durchgegangen ist. Also dass sie offen sein mussten. Das geht ja irgendwie gar nicht. Also
sehr privat, ne?
Ja, sehr privat. Und also sie haben es damals auch erklärt, dass sie so lange nicht weitermachen wollen, bis sich eben etwas ändert. Und ich fand das interessant, wie sie das auch erklärt haben. Sie haben ihm vorgeworfen, Respektlosigkeit, Übergriffigkeit und Sturheit. Und er soll eben die Spielerin übermäßig kontrolliert haben und vor allen Dingen auch psychischen Druck ausgeübt haben. Und sie wollten eben so lange nicht weitermachen, weil ihr emotionaler und damit gesundheitlicher Zustand derzeit außerstande sei, um bei den kommenden Partien weiter teilzunehmen. Also das finde ich schon ein ziemlich deutliches Statement. Und 15 Spielerinnen zusammenzukriegen, dann ist da, glaube ich, ziemlich klar, da ist etwas im Argen. Mhm. Und wenn ich mich da reinversetze in so eine Spielerin, also das ist ja ein langer Weg, um in eine Nationalmannschaft zu kommen. Es ist eine große Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und dann ist es auch, finde ich, eine große Hürde, so einen Schritt zu gehen. Und das machen 15 Spielerinnen nicht mal für eine Kleinigkeit.
Und trotzdem muss man ja sagen, hat das ein Jahr gedauert, bis es jetzt Konsequenzen hat für den Mann? Und da muss ich daran denken, was du gerade gesagt hast, dass die beiden, also Rubiales und Wilder, eben doch auch sehr eng miteinander sind. Könnte man ja auch annehmen, dass da jetzt vielleicht ein Bauernopfer einfach gehen muss, damit der Verbandschef bleiben kann. Ist das Verschwörungsideologie oder ist da was dran?
Na, ich glaube nicht, dass er ein Bauernopfer ist. Ich könnte mir vielmehr vorstellen, dass der derzeitige Verbandspräsident, also der jetzt die Amtsgeschäfte führt, Pedro Rocha die Situation möglicherweise nutzt, um tatsächlich etwas zu verändern. Weil es ist ja zu beobachten, dass das sehr verkrustet ist im spanischen Fußball. Und wenn Rubiales aus der Suspendierung zurückkommt, das ist am 23. November, sind diese 90 Tage, die er von der FIFA aufgedrückt bekommen hat, abgelaufen. Und wenn sich bis dahin jetzt nichts geändert hat, dann ist er wieder im Amt und dann ist alles wie vorher. Also könnte es auch gut sein, dass er jetzt einfach ganz schnell mal Tacheles macht und anfängt aufzuräumen. Weil diese Situation, die wir jetzt beobachten, seit 2,5 Wochen, die spaltet die Nation und vor allen Dingen tut sie eins, sie würdigt überhaupt nicht mehr das, was da erreicht worden ist, nämlich den Weltmeistertitel zu holen.
Ja. Das geht da total unter. Und wie kommt das alles eigentlich bei derjenigen an, die es betrifft, die diesen erzwungenen Kuss ja da erleiden musste und jetzt eben auch diese ganze Berichterstattung mitmacht? Jennifer Hermoso, ich habe schon am Anfang gesagt, sie hat jetzt auch selbst Anzeige erstattet gegen Rubiales, weil es eben für sie kein einvernehmlicher Kuss war. Wie äußert sie sich denn öffentlich?
Also, sie hatte ja schon direkt, nachdem es passiert war, in diesem Insta-Video noch aus der Kabine gesagt, naja, toll fand sie es nicht, aber was soll sie machen? Und dann gab es ja diese offizielle Mitteilung des Verbandes, ja, dass das alles okay gewesen sei, paraphrasiere ich das jetzt mal. Und dann stellte sich raus, das, was der Verband da veröffentlicht hatte, war mit ihr überhaupt nicht abgesprochen. Sie hatte es nicht autorisiert. Und ihre Familie und sie wurden dann unter Druck gesetzt, dass sie doch bitte so einem Statement zustimmen solle, um den Druck von Rubiales zu nehmen. Und da hat sie gesagt, da macht sie nicht mit. Und hat dann ein paar Tage später recht ausführlich ihre Situation dargestellt und auch gesagt, dass sie eigentlich überhaupt keine Lust hat, sich dazu zu äußern und dass sie eigentlich jetzt gerne mal diesen WM-Titel feiern möchte, dass sie sich aber gezwungen sieht, jetzt erstmal Stellung zu nehmen. Und dann hat sie eben öffentlich gemacht, dass sie unter Druck gesetzt worden ist, dass sie dieses Statement niemals autorisiert hat und dass sie das alles ganz übel findet, was da gerade vor sich geht. Also das ist jetzt mal so zusammengefasst von mir. Das Ganze nachzulesen übrigens auf ihrem Twitter-Account. Das ist ein recht langes Statement, also das fand ich schon sehr gewaltig und dass sie eben auch sehr deutlich sagt, sie möchte dieses Spiel nicht mitmachen. Es geht hier um was Größeres.
Was soll denn in diesen 90 Tagen, also die ja schon angefangen haben, aber bis November, was soll denn da alles noch passieren? Ich habe nur gelesen, der Verband sagt, da passiert noch einiges, aber was könnte das sein? Was läuft da noch?
Also es könnte natürlich sein, dass auch der Rücktritt von Rubiales vorbereitet wird, auch das ist denkbar. Es gibt ja mehrere Ansätze. Also die spanische Justiz hat Vorermittlungen aufgenommen, weil es ja auch eine Frage ist des sexuellen Übergriffes. Auch das muss ja noch juristisch aufgearbeitet werden. Das wäre die strafrechtliche Seite. Es gibt ja noch eine sportjuristische Seite. Also auch die oberste spanische Sportbehörde will nach diesem verweigerten Rücktritt das Ganze prüfen. Sie hat eine Suspendierung beantragt. Allerdings war da wiederum die Frage, ist es ein schweres oder ein sehr schweres Fehlverhalten? Und weil es eben nur ein schweres Fehlverhalten war, ist das Ganze nicht in eine vorläufige Suspendierung geändert. Aber das läuft eben auch noch, das wird ja auch noch geprüft. Also insofern laufen mehrere Prüfungen und dann ist abzuwarten, was da rauskommt.
Entschuldigung, nur ganz kurz, nicht in einer vorläufigen Suspendierung, der Mann ist doch suspendiert.
Ja, ne? Aber von der FIFA.
Ah, okay, das ist der Unterschied. Alles klar, verstehe. Ja, es ist wirklich wahnsinnig komplex und auf vielen Ebenen wird da gerade ja geguckt. Der Verband wiederum, der hat sich ja inzwischen für Rubiales Verhalten entschuldigt und Rubiales sich selbst eigentlich, habe ich irgendwie nicht so im Ohr.
Ja, hat er auch nicht so richtig. Also es gab mal so eine kleine halbgare Entschuldigung, als er wohl merkte, dass er doch mal was sagen muss. Aber also, dass er da aus tiefstem Herzen eine Entschuldigung gesagt hätte, was er dann auch so meinen würde. Nee, gab's gar nicht.
Stattdessen sieht man seine Mutti, die sich ja in der Kirche eingeschlossen hat, da ja, im Hungerstreik
er und war. Auch seine Mutti sieht sich komplett als Opfer. Also er spricht von einer Hetzjagd und ich glaube, er nimmt gar nicht wahr, was im Grunde er hier angerichtet hat.
Also er spricht auch von einem Kulturkampf, ne? Trifft es das? Ist es auf dieser Ebene auch in Spanien irgendwie angelangt?
Ja, es ist ein absoluter Kulturkampf, der ja auch nicht mehr nur im Sport oder im Fußball jetzt Raum greift, sondern das Ganze hat ja auch politische Auswirkungen. Wir haben ja gerade schon davon gesprochen, das Sexualstrafrecht, das ist ja in Spanien weiterentwickelt worden, ist ja deutlich schärfer geworden. Also die Gesellschaft ist an einem ganz anderen Punkt, auch die Justiz ist an einem ganz anderen Punkt, die Gesetzgebung, als jetzt dieser Fußballkosmos. Und da scheint jetzt erstmal ein Kulturkampf auch auf dieser Ebene ausgebrochen zu sein oder sich gerade ja, zu vollziehen. Also wenn wir mal schauen, wie viel Druck auch schon auf den Fußball und insbesondere natürlich dann auf Rubiales ausgeübt wird, dann nehmen wir mal ganz zuvorderst den Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Er forderte weitere Schritte von Rubiales, eine Entschuldigung reiche nicht aus. Da lese ich eine indirekte Rücktrittsforderung raus. Ganz offen vom Rücktritt hat zum Beispiel die Arbeitsministerin Yolanda Díaz gesprochen und die Gleichstellungsministerin Irene Montero, die war ja gleich direkt zu Beginn schon ganz laut und hat bei Twitter geschrieben, auch weniger massive sexuelle Gewalttaten seien eben sexuelle Gewalt, Ausrufezeichen. Mhm. Und insofern ist doch schon deutlich, dass da ein Kulturkampf gerade stattfindet und das könnte eben, um da nochmal zum Anfang auch zurückzukehren, Teil dessen sein, was jetzt gerade passiert. Also Jorge Wilder geht und damit geht eben auch ein enger Verbündeter von Rubiales. Also wenn Rubiales zurückkommt, dann hat er diesen engen Verbündeten nicht mehr an seiner Seite, der ihm applaudiert und den Rücken stärkt.
Wer kommt, ist ja eine Cheftrainerin, die hat ihn abgelöst.
Montserrat Tomé.
Ist das ein Neuanfang mit der?
Naja, das müssen wir erstmal sehen. Es war ja die Co-Trainerin. Und ich finde schon jetzt interessant zu sehen, war sie eine Co-Trainerin, die das im Grunde so ein bisschen erduldet hat, das, was da alles vorgefallen ist und die jetzt im Grunde zu ihrer Entfaltung kommt und jetzt möglicherweise mal das machen kann, was sie vorher nicht konnte. Oder ist sie im Grunde auch eine Fortsetzung des Systems? Das, fürchte ich, müssen wir erstmal abwarten, um da zu einer abschließenden Bewertung zu kommen.
Mhm. Klar ist nur, also du sagst, es hat in Spanien wahnsinnig viel ausgelöst und natürlich auch international.
Ja.
Ne? Also ja, bei uns, aber auch in anderen Ländern. Ne?
Ja, also es gab ja Unterstützung von wirklich überall. Also Megan Rapinoe aus den USA. Besonders bemerkenswert fand ich übrigens die Unterstützung von Sarina Wiegman, also die Niederländerin, die jetzt gerade von der UEFA ausgezeichnet worden ist als beste Trainerin. Und die hat bei ihrer Dankesrede ihre Ehrung wiederum den Spanierinnen gewidmet. Also sie, die ja das englische Team gecoacht hat, die unterlegene Trainerin im Finale, wow, sagt, ich widme meinen Titel den Spanierinnen, weil sie einen tollen Fußball gespielt haben und weil sie es verdient haben, dass das jetzt gewürdigt wird und dass das nicht in dieser Debatte hier um diesen Kuss und um das Verhalten von Rubiales untergeht. Denn das ist ja auch etwas, was wir jetzt beobachten können. Ihnen wird ja die Freude über diesen Titel genommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe diesen Titel gewonnen und dann passiert so etwas auf offener Bühne, was sowieso schon so lange schwelte, also diese Übergriffigkeit. Dieser Machismus, dieses Nicht-Kommunizieren auf Augenhöhe, das hat etwas Patriarchales. Dieser, ich nehme jetzt das Recht raus, deinen Kopf in meine Hand zu nehmen und dich zu küssen. Oder hat ja auch andere Spielerinnen dann rumgetragen. Also was ich auch besonders übel fand, der Griff
in den Schritt.
Ja, also das zeigt ja auch wirklich die Haltung. Mhm. Und deswegen fand ich diese Ehrung von Sarina Wiegman besonders bemerkenswert. Also ich glaube, das war ihr ein großes Anliegen, dass da mal alles richtig gestellt wird.
Ja, in der Tat, ein total starkes Signal. Habe ich jetzt in Deutschland, aus dem deutschen Fußball aber nicht so wahrgenommen.
Ja, war ein bisschen sparsam, ne? Also zumindest von männlicher Seite. Also jetzt Frauen haben sich doch einige geäußert. Alex Popp beispielsweise, Almut Schuld oder Sandra Schwedler, die Aufsichtsratsvorsitzende vom FC St. Pauli. Also Frauen haben sich sehr deutlich zu Wort gemeldet.
Und dann gab es Lothar Matthäus.
Und dann gab es Lothar Matthäus und Karl-Heinz Rummenigge, die das okay oder absolut okay fanden. Ja, seitdem hat man auch nicht mehr wieder viel gehört oder beziehungsweise bei Karl-Heinz Rummenigge gar nichts mehr. Die Frauen vom FC Bayern München sind amtierende Meisterin. Da könnte eigentlich auch nochmal ein Wort der Korrektur kommen.
Vielleicht hören die ja zu, man weiß es nicht. Ne? Jessica, vielen Dank für die Einordnung, dass du uns da nochmal auf den neuesten Stand gebracht hast. Und spätestens im November, wenn die 90 Tage abgelaufen sind, dann sprechen wir uns wieder. Ne?
Ja, könnte gut sein. Ne?
Danke, ciao.
Ciao.
Der Problemwolf und der Problemkuss. Das war der Tag am 6. September 2023 von und mit Silvia Engels und Sarah Zerback. Wenn es also Feedback gibt, bitte an dertag@deutschlandfunk.de. Nehmen wir alles auf unsere Kappe. Danke, tschüss, auf Wiederhören.